Es ist sehr witzig in der WG. Zu dir nach Hause zurückziehen? Nein, möchte ich nicht. Weil ich fühle mich wohl in der WG. Die sind da sehr nett und lächeln mich auch an.
Willkommen zur 60. Folge des Mein Herz lacht Podcasts, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Ausziehen. Das ist so ein Thema, das Eltern und Kinder irgendwann beschäftigt. Aber wie ist das eigentlich bei einem Kind mit Behinderung, das im Alltag Unterstützung braucht? Welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt? Genau darüber spreche ich heute mit Katja Sengelmann, deren Tochter vor kurzem in eine inklusive WG gezogen ist, und Tobias Polzfuß vom Verein Wohnsinn. Die beiden wissen, was alles zu beachten ist, wie früh man starten sollte und vor allem, was für inklusive Wohnformen überhaupt möglich sind. Darüber sprechen wir gemeinsam in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß!
You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back. Despite the pain inside.
So, da sind wir wieder zum Podcast und diesmal habe ich sogar zwei Gäste oder Gästinnen, sagt man ja jetzt. Herzlich willkommen, einmal die Katja und der Tobias. Und damit unsere Zuhörerinnen auch wissen, wer ihr seid, stellt euch doch am besten selber kurz vor. Katja, willst du einfach anfangen?
Ja klar, das mache ich gerne. Also mein ganzer Name ist Katja Sengelmann. Ich wohne in Berlin. Ich habe vier Kinder, die sind inzwischen auch schon alle groß und aus dem Haus. Und das Kind, um das es hier in diesem Podcast hier geht, das ist mein drittes Kind, nämlich Maja. Maja ist in der 29. Schwangerschaftswoche geboren, also zu früh. Dann hat sie sich aber gut entwickelt, war im Brutkasten, hat dann aber, als sie zu Hause war, eine Hirnhautentzündung bekommen und eine Sepsis entwickelt. Das dann nach einer wirklich sehr kritischen Nacht, wo es dann auch um Leben und Tod ging, überlebt, mit ziemlich schlechten Prognosen, sich dann aber wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Und also körperlich ist sie eigentlich einwandfrei, kann man sagen. Nur hat sie halt leichte geistige Einschränkungen. Also sie kann rechnen, ist überhaupt nicht ihr Ding. Sie kann auch nicht besonders gut lesen, aber mit Unterstützung klappt das. Aber sie ist ziemlich alltagstauglich. Also wenn du, Christine oder du, Tobi, mal mit ihr kochen würdest, sie wüsste schon nach dem ersten Mal, wo ihr eure Mixer im Schrank versteckt habt. Also da ist sie wirklich ziemlich gut zu haben. Genau.
Das ist ja sehr schön zu hören, dass es ihr so gut geht. Und Tobias, stellst du dich bitte auch kurz vor?
Ja, gerne. Tobias Polzfuß ist mein Name. Ich bin ja Mitgründer des Vereins Wohnsinn. Wir sind ein Netzwerk oder ein Bündnis für inklusives Wohnen im deutschsprachigen Raum und unterstützen eben Projektgruppen, Organisationen der Behindertenhilfe oder Wohnungsunternehmen dabei, inklusive Wohnprojekte umzusetzen. Da werden wir heute gleich noch viel von hören. Und ich habe tatsächlich selber auch mal in einer inklusiven Wohngemeinschaft gewohnt und das da kennen und lieben gelernt. Und ja, freue mich, heute mit euch darüber zu sprechen.
Dann würde ich da gerade direkt nochmal einhaken, Tobias. Bevor ich dich noch frage, was es genau mit Wohnsinn auf sich hat, magst du kurz erzählen, wie bist du denn dazu gekommen, in so einem inklusiven Wohnprojekt zu wohnen?
Ja, also tatsächlich eigentlich durch Zufall. Also ich habe in München zum Anfang meines Studiums ein WG-Zimmer gesucht und wie man es in München macht, man erzählt es allen Leuten, weil es sonst sowieso nicht funktioniert. Und kam dann ein Tipp an mich, dass es den Verein Gemeinsam Leben Lernen gibt, der eben so Wohngemeinschaften für Menschen mit sogenannten geistigen und mehrfachen Behinderungen und anderen jungen Menschen, also in der Regel Studierenden, macht. Und ich habe dann sozusagen dort mietfrei gewohnt, im Gegenzug gegen geregelte Assistenzdienste. Also ich war einmal in der Woche und ein Wochenende im Monat dann eben auch nicht nur Mitbewohner, sondern auch Assistent für meine MitbewohnerInnen. Und ja, und so aus diesem Zufall heraus sozusagen ist jetzt auch mein ganzer Beruf und alles entstanden.
Okay, und bevor du uns das erzählst, würde ich jetzt nochmal zur Katja zurückspringen, weil wir haben ja vorhin schon gehört, dass deine Tochter mittlerweile schon erwachsen ist und auch ausgezogen ist. So viel können wir, glaube ich, schon mal verraten. Wann hast du dich denn das erste Mal angefangen, damit zu beschäftigen, dass deine Tochter vielleicht irgendwann mal ausziehen wird?
Naja, also tatsächlich, Maja ist heute 21 und die drittletztgeborene und der Jüngste ist 19, ist auch ausgezogen. Aber die beiden Älteren sind einfach mehrere Jahre älter und die sind natürlich zuerst ausgezogen. Und dann sollte Maja als nächstes dran sein und das war sozusagen ganz automatisch. diese Geschichte, dass sie ausziehen, das erlebt man ja auch in der Schule. Also man holt die Kinder in der Schule ab, dann im nächsten Jahr sind dann plötzlich die Kinder nicht mehr da. Ach, die sind ausgezogen und dann fängt man ganz automatisch an, sich mit dem Ausziehen und dem Wohnen zu beschäftigen. Und ich habe wohl auch mitgekriegt, dass es eben viele Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung gibt, die tatsächlich noch im hohen Alter bei ihren Eltern wohnen. Und das war natürlich so ein Horrorszenario, was ich mir nicht vorstellen konnte. Also weder für mein Kind noch für mich, denn es gibt ja auch ein Leben nach den Kindern.
Das heißt, für dich war das schon irgendwie klar, weil es ist dann ja auch so, dass wenn man sehr viel Zeit miteinander verbringt und auch sehr intensiv Zeit miteinander verbringt, ist es manchmal ja auch gar nicht so einfach, überhaupt loszulassen oder die Kinder dann auch ziehen zu lassen. Und gerade vielleicht, wenn ein Kind auch ein bisschen Unterstützung noch braucht, wie war das bei dir? Hattest du da irgendwie Sorgen als Mutter?
Naja, also ich meine als Mutter, ich weiß nicht, wie die Vaterperspektive ist, da denkt man ja, man hat es total in der DNA zu wissen, wie es dem Kind geht und was am besten mit dem Kind zu tun ist. Ich habe inzwischen verstanden, dass es irgendwann mal so weit sein wird, dass andere Leute sich besser mit meiner Tochter auskennen als ich. Der Auszug ist jetzt noch nicht so lange her, also genauer gesagt 4,5 Monate. Also das wird sicherlich noch kommen, dass jemand anders sich besser auskennt. Ja, also das Loslassen gehört dazu und ich finde, es ist jetzt auch tatsächlich noch normal, dass ich noch nicht ganz losgelassen habe. Sie im Übrigen auch noch nicht, also wir sprechen noch ganz oft zusammen. Aber der Zeitpunkt, wo man dann sagt, ja okay, jetzt lebt sie komplett autark, der wird kommen. Das, was das Loslassen betrifft, da habe ich ja sozusagen auch noch eine andere Rolle zu spielen, außer der Mutter.
Ja, also es ist auf jeden Fall schön zu hören, dass das alles gut geklappt zu haben scheint. Aber wahrscheinlich hast du dir vorher ja schon viele Gedanken gemacht, wenn sie irgendwo hinzieht, wo kann sie überhaupt wohnen, ne? Wenn sie vielleicht ein bisschen Unterstützung noch braucht. Hast du dir da verschiedene Sachen angeschaut oder wie bist du dann letztlich auf Wohnsinn und Tobias aufmerksam geworden?
Ja, Tobi, das habe ich mich auch gefragt. Kann es vielleicht rein durch Anne Ramm und ihre damals noch entstehende tolle erste WG auch hier in Berlin?
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß auf jeden Fall, also gesehen haben wir uns, glaube ich, dann das erste Mal bei einem Workshop. Ich weiß noch, dass du damals erzählt hast, dass du für deine 13-jährige Tochter da bist. Das heißt, wenn sie jetzt 21 ist, ist das schon einige Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob auch Wohnsinn damals schon ein richtiger Verein war oder ob es damals noch so mein ehrenamtliches Projekt war. Ja, auf jeden Fall ist das ordentlich was her. Und ich glaube, damals haben wir meine auch jetzige Kollegin Christiane, die ein inklusives Wohnprojekt in Köln aufgebaut hat, und ich, glaube ich, in Berlin einen Workshop gehalten, wo es ja so um die Grundlagen des inklusiven Wohnens ging. Und ich meine, wir haben uns dann aufgeteilt, einen Workshop in leichter Sprache für die Leute, um die es geht, für die zukünftigen BewohnerInnen und einen Workshop für die Eltern, wo es dann, glaube ich, auch schon das Thema, was wir gerade gesprochen haben, ums Loslassen und solche Dinge ging.
Tobi, jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, was ihr so macht oder ein Teil vielleicht auch nur. Aber magst du nochmal sagen, was war denn so die Idee von Wohnsinn? Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du auch in der WG gewohnt hast. Vielleicht war das dann auch so eine Win-Win-Situation, weil du gesagt hast, okay, du mietfrei wohnen ist ja auch nicht schlecht und dafür unterstützt man sich gegenseitig. Und wie kam es dann aber dazu zu sagen, so ich möchte daraus mehr machen, ich sehe da vielleicht auch Bedarf in der Gesellschaft, ich gründe jetzt Wohnsinn?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich völlig durch Zufall darauf gekommen bin und konnte mir deswegen gut vorstellen, dass es einfach ganz vielen Leuten auch so geht, dass sie davon noch nie gehört haben. Und gleichzeitig hat dann, glaube ich, so 1-2 Jahre nach meinem Einzug gemeinsam Leben lernen das 25-jährige Bestehen ihrer ältesten WG gefeiert. Und das hat mich so ins Denken gebracht, so krass, das gibt's hier seit 25 Jahren, viele wissen noch gar nicht davon. Wohnen denn Menschen mit Behinderung generell so? Ist das eher eine häufige Wohnform oder wie ist das so? Hab dann eben gemerkt, nee, eigentlich eben, wie Katja schon gesagt hat, lange bei den eigenen Eltern, dann häufig ihr Wohnheim oder andere auch komplexe Einrichtungen. Und ja, dann dachte ich einfach irgendwie, es wäre sinnvoll, wenn mehr Leute von dem Konzept erfahren würden, wie man es nachmachen kann, wie man es adaptieren kann, wie man selber so ein inklusives Wohnprojekt aufbauen kann. Und habe dann erstmal ein Online-Portal gestartet, unsinn.org, das gibt es auch heute noch. Und ja, habe dort ganz viele Informationen draufgepackt von inklusiven Wohnprojekten, nicht nur aus München, sondern eben alle, die ich dann so kennengelernt habe. Ich habe nämlich parallel zu der Plattform dann eine kleine Tour gemacht und ja, bei ganz vielen Projekten teilweise auf der WG-Couch oder im Gemeinschaftsraum übernachtet und mich mit den Leuten unterhalten und ja, so rausgefunden, wie ist das Leben bei denen, wie ist das Konzept. Und das Fazit war so ein bisschen, die Atmosphäre ist häufig sehr ähnlich, also so ein schönes, offenherziges, inklusives Zusammenleben. Und die Konzepte sind aber sehr unterschiedlich, also man kann es auf sehr unterschiedliche Art organisieren, in ganz unterschiedlichen Formen. Und genau, das spiegelt sich auf dem Portal wieder und aus diesen Kontakten, die über diese Reise entstanden sind, haben wir dann eben einen Verein gegründet und der Verein ist jetzt vielleicht auch so eine Art Bundesverband für inklusives Wohnen. Also wir setzen uns politisch für das Thema ein, wir vernetzen Leute, die sich für das Thema einsetzen, wir beraten eben Projektgruppen wie Katjas, aber auch Organisationen der Behindertenhilfe wie Lebenshilfen, Caritas, Diakonie und Co. dabei, sowas umzusetzen, Wohnungsbau, Genossenschaften und Gesellschaften auch. Und ja, also versuchen so, glaube ich, so möglichst vielschichtig. Also wir haben gerade ein neuer Mitarbeiter bei uns angefangen, der meinte auch, boah, es ist für ihn gar nicht so einfach zu durchblicken, was wir alles tun. Also wir versuchen, glaube ich, im Kern alles zu tun, um inklusives Wohnen leichter zu machen. Also es geht hin bis zu Forschungsprojekten und im Kern ist es aber immer eigentlich dieses Leuten, die sowas selber machen wollen, es leichter zu machen durch Beratung, durch Wissen weitergeben, durch politische Rahmenbedingungen verändern und alles weitere.
Und so ist dann wahrscheinlich auch Katja auf euch gestoßen, wie auch immer die Connection war, ist sie auf euch gestoßen, um sich beraten zu lassen, weil wahrscheinlich so das, was Tobias jetzt erzählt hat, so eine schöne Atmosphäre, wo sich jeder wohlfühlt, wo es harmonisch zugeht. Das hast du dir ja sicherlich auch für deine Tochter gewünscht, aber wahrscheinlich dich dann gefragt, so, wie mache ich das jetzt überhaupt? Ne? Was sind die ersten Schritte? Wie gehe ich das an? Oder was waren so deine Fragen am Anfang, die du hattest?
Also ich wollte noch mal ganz kurz auf die Frage davor zurückgehen, mit wann mir das klar wurde und wie die Beantwortung der Frage, dass man sozusagen nicht als alter Mensch noch bei seinen Eltern wohnen soll, die führt ja dann noch dahin, wie soll man denn eigentlich wohnen? Und da war, glaube ich, so einer dieser Aha-Effekte, dass ich irgendwie vor der Schule stand und dann sieht man immer, wie die Busse mit den Menschen mit Behinderung vor der Schule vorfahren, die alle ausgeladen werden. Dann gehen sie zur Schule und dann nach der Schule, dann stehen die Busse wieder da und laden sie alle wieder ein und fahren sie zu ihren Einrichtungen. Und das ist für mich tatsächlich so ein Sinnbild gewesen zwischen hier die Einrichtung für die Menschen mit Behinderung, hier die Einrichtung für die Menschen mit Behinderung. Dazwischen wird hin und her gependelt. Und ich glaube, das war so ein bisschen mein zündender Moment, wo ich irgendwie dachte, so möchte ich das eigentlich nicht haben.
Und deine Frage war, wie?
Lass mich das kurz aufgreifen, genau. Ja, wenn du das erzählst, dann kommt bei mir direkt ins Bild, dass man dadurch eigentlich auch so dieses Abgeschnittensein so ein bisschen fördert, ne? Also, dass man quasi diese Isolation, da wohnst du und da gehst du zur Schule oder da arbeitest du später und keine Berührungspunkte hat. Und die Idee von der WG ist ja eigentlich, dass man Berührungspunkte hat, dass man vielleicht selber auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder wie auch immer. Und sowas dann zu haben. Und genau, ich wollte wissen, was waren so deine ersten Fragen, die du dir gestellt hast, wenn du sagst, ich möchte das nicht so haben in einer Einrichtung, sage ich jetzt mal. Was gibt's denn sonst für Möglichkeiten und wie kann ich das machen? Oder was waren so deine dringendsten Fragen?
Ja, ganz genau. Also tatsächlich hatte ich einen Besuch in München, bei dem ich dann den Besuch bei Tobi verknüpfen konnte. Tobi wohnte tatsächlich damals noch in der WG. Und heutzutage weiß ich, dass es ja gar nicht mehr so einfach ist, einfach in eine WG reinzugehen, weil ich verstanden habe jetzt inzwischen, dass eine WG ja ein ganz privater Raum auch ist. Und genau deshalb ist er eben auch so, wie Tobi ihn gerade beschrieben hat. Aber egal, ich durfte das damals kennenlernen, eben diese schöne Stimmung. Es war eine WG wie jede andere. Und genau so wollte ich das auch gerne haben. Und dann fand eben dieser Workshop statt. Dann haben wir einen Stammtisch gegründet, wo andere Leute auch noch teilgenommen haben und wir dann auch gemeinsam so darüber nachgedacht haben, wie kann sowas aussehen. Aber insbesondere habe ich dann eben, das war dann aufgrund der Mitgliedschaft bei Wohnsinn, die ich wirklich sehr, sehr, sehr genieße, kann ich direkt sagen, weil man immer Rat findet. Also aufgrund dieser Mitgliedschaft haben wir dann eben Begleitung bekommen von Dresden. Und Dresden bedeutet in Worten und in Namen Henrike und Christian. Die haben uns also begleitet über all die Jahre und ich habe es mal tatsächlich nachgeguckt. Also die ersten Mails haben wir 21 ausgetauscht. Einzug in die WG war jetzt 25. Also das heißt, wir haben uns wirklich 4 Jahre lang intensiv austauschen können und das war wirklich eine sehr, sehr große Hilfe.
Ja, also wenn man das so hört, dann ist auf jeden Fall schon klar, dass man viel Zeit einplanen sollte und nicht vielleicht kurz vor dem 18. Lebensjahr erst anfangen sollte oder wann auch immer das Kind ausziehen möchte. dass es Zeit kostet, dass da viele Fragen dran hängen. Was war denn bei euch so? Habt ihr gesagt, zuerst müssen wir eigentlich wissen, gibt es geeignete Räumlichkeiten oder zuerst die Menschen finden, die zusammenwohnen wollen? Also das ist ja so ein bisschen, womit fängt man an, ne? Muss ich erst wissen, wie viele Leute oder was für Raum ich habe oder wie war das bei euch, Katja?
Ja, ganz genau. Also tatsächlich, denke ich, gibt es ja zwei verschiedene Herangehensweisen. Entweder eine Person hat die zündende Idee, eine inklusive WG zu gründen und findet durch Zufall eine Wohnung oder kennt jemanden oder wie auch immer und sucht sich dann die Mitstreitenden. Oder aber umgekehrt, man sucht sich erst die Mitstreitenden und dann die Wohnung. Und tatsächlich habe ich auch darüber nochmal nachgedacht, sucht man sich erst die Kinder, damals sind es dann ja immer noch Kinder, die zusammenpassen, oder sind es die Eltern, die zusammenpassen? Und tatsächlich, um so eine funktionierende Gruppe über viele Jahre hinweg zu haben, muss wirklich beides stimmen. Und was wir mit Henrike und Christian beraten haben, das sind wirklich ganz, ganz verschiedene Punkte tatsächlich. Also das Erste war, man konnte sie wirklich alles fragen. Die haben einen großen Erfahrungsschatz. Und wenn sie es selber nicht wussten, wussten sie jemanden, der es weiß. Und den oder die konnte man kontaktieren. Und das andere ist, dass sie einfach immer sehr viel Zuversicht verbreitet haben. Also denn es gibt schon auf so einem langen Weg immer mal Durststrecken, wo man denkt, oh je, wie soll es jemals was werden? Aber irgendwie ging es dann immer weiter. Und das waren dann alle möglichen Themen. Also Themen wie, wir haben eine Mindmap, könnt ihr da mal drauf gucken? Wie sieht das Sozialrecht da und da aus? Wie macht man eigentlich eine Stellenausschreibung? Wir haben einen Zeitstrahl, ist der eigentlich überhaupt realistisch? Was ist mit Datenschutz? Also es gibt einfach 170.000 Fragen, die man klären muss, aber auch klären kann. Und dabei haben Henrike und Christian uns unheimlich geholfen.
Und ich würde jetzt gerne noch mal kurz den Tobias fragen, weil du das so eingestreut hast mit Dresden. Vielleicht kannst du ja noch mal erklären, wie ihr aufgestellt seid, weil du hast schon gesagt, irgendwie so eine Art Bundesverband, aber dann scheint es da auch noch weitere Stellen zu geben. Aber erklär du das besser mal.
Ja, gerne, genau. Also wir haben 4 Regionalstellen, Bremen, Dresden, Köln und in München. In München ist auch unser Hauptsitz. Und ja, an jeder Regionalstelle sitzen in der Regel Teilzeitkräfte, die selber so ein inklusives Wohnprojekt aufgebaut haben oder zumindest da schon lange mitgewirkt haben und die dann eben bei uns ihre Erfahrungen weitergeben. Also Christian und Henrike haben bei der Lebenshilfe Dresden eine inklusive WG aufgebaut oder eine selbstorganisierte WG, die von der Lebenshilfe Dresden betreut wird. Und genau dadurch ganz viel Erfahrung. Manchmal reicht es ja einfach, den Prozess einmal durch zu sein und dann zu sagen, hier Katja, das hätte ich damals besser oder anders gemacht und den Tipp würde ich dir jetzt geben. Genau, also unsere Beratung, würde ich sagen, ist so eine Mischung aus Prozessbegleitung, also so ein Coaching, an welchem Punkt steht ihr gerade, was wäre jetzt vielleicht der sinnvolle nächste Schritt, über Sachen drüber zu gucken, so wie Katja das gerade gesagt hat. Und auf der anderen Seite merken wir schon, ist das Interesse natürlich auch einfach an fachlichen Themen sozusagen, sich auszukennen, wie ja vielleicht so eine Leistungsvereinbarung aussieht oder wie man ein persönliches Budget beantragt oder ja, da hat Katja schon gesagt, die Fragen sind unzählig. Genau, das ist so das Angebot, was wir in den 4 Regionalstellen haben. Muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, Katja ist noch in den Genuss von kostenfreier Beratung gekommen, weil wir von 2020 bis 2024 eine Förderung der Aktion Mensch Stiftung dafür hatten. Und das haben wir jetzt zum Jahreswechsel überführt in ein kostenpflichtiges Angebot. Aber wie ich finde, zu sozial verträglich Kosten. Also ja, man kann sich bei uns einfach für eine kostenfreie Erstberatung melden und dann darüber hinaus sich dann informieren, ja, was Workshops, Beratungsstunden und so weiter kosten.
Es ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen, dass alle, die bei euch sind, sowas selber schon mal aufgebaut haben, weil ich glaube, irgendwie Erfahrung ist so das Wichtigste, was man da haben sollte. Und ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, Tobias, wir haben jetzt ganz oft so das Stichwort WG gehört und haben jetzt viel auch über WG gesprochen, da hat man ja irgendwie so ein Bild im Kopf. Aber ist das denn die einzige Wohnform oder gibt es da auch andere Möglichkeiten noch?
Ja, gut, dass du fragst. Also unser Netzwerk kommt so historisch aus den WGs, weil es vielleicht auch, weil ich als Gründer selber in einer WG gewohnt habe, aber es hat sich ja davon schon sehr wegentwickelt und es gibt wirklich sehr unterschiedliche inklusive Wohnkonzepte. Ich unterscheide immer ganz gern so in die 3 Kategorien Wohngemeinschaften, also die so auf der Ebene einer Wohnung sind, Hausgemeinschaften, also dass man irgendwie in eigenen Apartments zusammenlebt, ist dann eben auch nochmal ansprechender für jetzt zum Beispiel Familien oder Paare, die jetzt nicht in einem WG-Zimmer leben wollen, sondern eben in ihrer eigenen Wohnung, aber sich vorstellen können, so trotzdem ja in eine Gemeinschaft eingebettet zu sein, wo vielleicht dann auch mal Baby gesittet wird oder wo man eben im Gemeinschaftsraum dann zusammen kochen kann und so. Und dann so die Nachbarschafts- und Quartiersprojekte, wo man dann gar nicht mehr in einem Haus zusammenlebt, aber wo man trotzdem irgendwie miteinander verknüpft ist, vielleicht einen Nachbarschaftstreff gibt und ja, so diese Mischung aus Selbstbestimmung, also selber über das eigene Leben entscheiden können und aber auch Einbindung in eine aktive Gemeinschaft, dass man nicht vereinsamt, weil das auch ein hohes Risiko ist für Menschen mit Behinderung, einsam zu sein. Das ist uns wichtig, sozusagen dem zu entgegnen mit der Selbstbestimmung und der aktiven Gemeinschaft von inklusiven Wohnformen.
Okay, danke. Dann werde ich jetzt nochmal zurückspringen zur Katja, weil mich jetzt so interessiert, wir haben so ein paar Themen angerissen und gehört, aber gibt es irgendwie sowas wie, was weiß ich, die drei Meilensteine, klingt jetzt vielleicht immer so ein bisschen blöd, aber gab es irgendwie sowas wie, ich sag mal, man muss wahrscheinlich die Räumlichkeiten finden, man muss die Menschen finden, die mitmachen und gibt es dann noch irgendwas oder was war so im Rückblick so das Wichtigste?
Ja, die Finanzierung, also das ist, glaube ich, der dritte wichtige Punkt, dass die Finanzierung steht. Also dass man sozusagen, Menschen mit Behinderung sind ja sozusagen auf Grundleistungen angewiesen, dass man die nicht nur zugesagt kriegt, sondern dass sie tatsächlich auf dem Konto auch landen.
Magst du da noch ein, zwei Worte zu sagen? Wie habt ihr das dann gemacht?
Also wir finanzieren auch über das persönliche Budget, weil wir ein großes Vorbild haben in einer von unseren Mitgründerinnen, Sarah, die das persönliche Budget tatsächlich durchgestritten hat für ihre Tochter. Und die uns in der Hinsicht sozusagen ein großes Vorbild war und wir auch überzeugt waren, dass wir das auch schaffen. Wir haben es auch geschafft. Und da war es so, dass wir erstmal das gesamte Konstrukt den Ämtern erklärt haben. Also das ist in Berlin, ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, aber da gibt es halt, da gibt es verschiedene Ebenen von Behörden. Und die mussten wir erstmal überzeugen. Die kannten dieses Modell nicht von der inklusiven WG auf die Art und Weise finanziert. Fanden es aber persönlich gut. Also jede einzelne Person fand es eigentlich gut. Trotzdem muss es natürlich irgendwie durchgesetzt und durchgeboxt werden. Und das hat dann aber geklappt. Wobei selbst nach dem offiziellen Bescheid, dass es alles klappt, hat es doch eine Weile gedauert, bis das Geld auf dem Konto war.
Ich kann mir vorstellen, wenn verschiedene Ämter zusammenarbeiten müssen, das dauert, sage ich jetzt einfach mal so. Und wahrscheinlich war es dann auch für dich so, wenn man so viel Zeit und Energie da reinsteckt, das erste Mal, als deine Tochter 13 war und jetzt ist sie 21, kannst du dich noch an den Tag erinnern, als ihr dann wirklich eingezogen seid, als du vielleicht irgendwie den Schlüssel bekommen hast und ihr da reingelaufen seid? Magst du das mal erzählen, wie das war?
Ja, na, das war natürlich großartig. Wir sind in einem Wir, das ist das Thema bei uns Eltern von Menschen mit Behinderung, wenn wir von wir reden, das ist auch Teil des Loslösens. Also... Wir haben den Mietvertrag einen Tag vor Einzug erst unterschrieben, sodass unsere jungen Leute tatsächlich schon am nächsten Tag einziehen konnten. Und das war an einem Samstag. Und an demselben Tag hatten wir den ersten inklusiven Fasching dort in diesem frisch gebauten Quartier, in welches sie einziehen sollten, stattfand. Und das war natürlich ganz schön viel Halligalli, muss man sagen. Da der Fasching und die Verkleidung und alles. Und auf der anderen Seite der Einzug. Und das war ja herausfordernd. Und vielleicht war der Fasching nicht ganz so gelöst wie sonst. Aber die Maya hat in der ersten Nacht mit ihrem Freund da übernachtet. Eine von den anderen Mitbewohnerinnen hat auch da übernachtet. Und weil die Zitterpartie mit dem Vertrag so lange gedauert hat, hat einer von den anderen dann auch seinen Urlaub gemacht, wie geplant. Die andere kam doch eine Woche später. Also es war ein Umzug peu à peu. Aber sie hat die erste Nacht mit ihrem Freund da übernachtet, war total beglückt, da einfach nur auf der Matratze zu liegen. Am nächsten Tag haben wir natürlich da rumgewirtschaftet. Und also ich kann dir verraten, am dritten Tag, also dann an dem Montag, ging sie normal zur Arbeit. Das hat dann mit der Assistenz schon alles super geklappt. Sie kam hinterher zu uns nach Hause, damals noch zu Hause, wo es einen Musizierzirkel gab. Danach sollte die Assistenz sie abholen. Sie hat sich dann ihre Mütze aufgesetzt und gesagt, wann werde ich abgeholt? Und dann hat sie als nächstes gesagt, ich habe hier eigentlich nichts mehr verloren. Also das ist mein Bonmot, was ich allen erzähle, wenn sie jemals fragen. Es ist wirklich sensationell, wie schnell das ging bei Maya. Also sie war quasi wirklich vom ersten Tag an dort in der WG inklusiv zu Hause.
Das ist sehr schön, wenn du das erzählst. Und wir möchten ja auch nicht nur über Maya reden, sondern wir möchten sie auch selber hören. Und deswegen hast du sie gefragt, wie sie sich denn mittlerweile in ihrer WG fühlt. Und das, würde ich sagen, hören wir uns jetzt einfach mal an, damit Maya selber erzählen kann.
Ich fühle mich wohl in der WG, weil ich neue Mitbewohner sehr gut kenne und dass die jetzt schon nach Hause gekommen sind, dass sie jetzt schon in der WG sind. Die sind da sehr nett und lächeln mich auch an. Es ist ein bisschen sehr witzig in der WG zu dir nach Hause zurückziehen? Nein, möchte ich nicht, weil ich wohne jetzt schon in der WG.
Also die Maya hat sich wirklich unheimlich gut angepasst an ihre neue Lebenssituation und findet es wirklich großartig, möchte nicht mehr zurückziehen. Das ging jetzt nicht bei allen so rasant zu. Also wir haben eine junge Frau, Ronja,
die doch ein bisschen Zweifel hatte am Anfang und auch gesagt hat, vielleicht bin ich noch gar nicht reif dafür. Und sie hatte gleichzeitig das Pech, dass es bei der Arbeit überhaupt nicht gut lief. Und sie ist zeitweilig dann auch 1, 2, 3 Wochen auch zurückgezogen zu ihren Eltern. Wir haben das aber tatsächlich ganz behutsam sozusagen auch mit den Koordinationen, mit den Assistenzen und so weiter. Es sind ja tatsächlich insgesamt, man mag es kaum glauben, ich mag es selbst auch kaum glauben, wir sind ein kleines Unternehmen, es sind insgesamt über 15 Angestellte mit Minijobs und allem drum und dran. Wir haben das alles relativ behutsam so besprochen und sie ist dann jetzt auch wieder zurückgezogen und auch jetzt, ich habe kürzlich gerade mit ihrer Mutter nochmal drüber gesprochen, ist sie total happy und ich glaube, den anderen geht es ganz genauso. Es kann nur eben auch dauern.
Ja, das ist ja schön zu hören und vielleicht ist es ja auch ein bisschen von der Persönlichkeit abhängig. Ich habe auch mal in einem anderen Podcast gehört, dass es manchmal auch gut ist, wenn nicht zu viele Veränderungen auf einmal sind, ne? Also neue Arbeit, neue Wohnsituation, neue Freunde vielleicht auch, also sondern wenn man das vielleicht sogar peu à peu macht oder eben mit dem Kind bespricht, wie ist es dir denn am liebsten oder so, ne? Von daher ist es aber ja schön zu hören, dass es da auch verschiedene Formen gibt und dass es jetzt, ja, dass ihr das behutsam so hinbekommen habt, dass sich so, wie es klingt, alle wohlfühlen. Und dann würde ich jetzt nochmal zurück zu Tobi switchen. Du hast ja gesagt, ihr seid sowas wie der Bundesverband für Deutschland. Betreut ihr denn nur Projekte in Deutschland oder auch anderswo?
Also wir haben nur diese Regionalstellen nur in Deutschland. Wir haben Mitglieder auch in Österreich, Schweiz und Luxemburg, glaube ich. Genau, also wenn da Anfragen sind, dann versuchen wir auch zu unterstützen. Wir kennen natürlich jetzt, sage ich mal, zum Beispiel die rechtlichen Rahmenbedingungen hauptsächlich in Deutschland. Aber was jetzt Konzepte angeht, Erfahrungen angeht, können wir natürlich auch im deutschsprachigen Ausland unterstützen.
Gibt es da eigentlich sowas wie die Lieblingsform? Also ist sozusagen die WG noch das, was am meisten nachgefragt wird oder auch andere Sachen?
Ja, ich würde schon sagen, dass das noch am meisten nachgefragt wird. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir dafür noch so bekannt sind. Aber ich glaube, was schon auch im Kommen ist, sind diese Hausgemeinschaften oder Haus- und Hofgemeinschaften. Es ist ja auch gerade gar nicht so einfach, noch an Wohnraum zu kommen und würde jetzt zum Beispiel auch niemandem empfehlen, irgendwo auf dem Plattenland eine WG aufzumachen, weil es da, glaube ich, einfach nicht so die übliche Wohnform ist, sondern da ist dann eher eben die Hausgemeinschaft, die Hofgemeinschaft. Da gibt es dann vielleicht auch einen alten Bauernhof, der brach liegt, den man umbauen kann. Also aus der Ecke nehme ich auch gerade sehr viel Interesse wahr, irgendwie zu schauen. Gerade, also Fachkräftemangel ist generell ein Thema, auch in Städten. Aber auf dem Land, glaube ich, nochmal mehr, wenn es vielleicht auch dann nur einen Anbieter der Behindertenhilfe gibt und der sagt, nee, wir können gerade keine weiteren Personen betreuen oder so, dass sich dann Leute auf den Weg machen und sagen, okay, wie können wir es dann irgendwie mit so einer inklusiven Gemeinschaft hinkriegen, dass ein Teil der Assistenz auch durch Mitbewohner, Nachbarn oder wie auch immer abgedeckt werden kann. Also ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, das völlig ohne fachliche Begleitung zu machen. Das finde ich schon immer sehr wichtig, dass das Leben auch funktioniert, dass es eine externe Person gibt, die das moderiert, Leute gibt, die da auch ja, mit einem professionellen Blick drauf schauen. Aber es ist natürlich auch ein mögliches Mittel gegen den Fachkräftemangel, dass man schaut, wo kann denn Assistenz sonst noch herkommen.
Okay, weil jetzt haben wir schon viele Stichworte gehört und was man alles so beachten muss. Gibt es irgendwie noch sowas, wo du sagst, aus deiner Erfahrung, das ist vielleicht was, was Eltern häufig vergessen? Weiß nicht, oder ist es dieser Zeitfaktor, nicht zu spät zu starten? Oder was wäre so dein Tipp?
Ja, ich glaube, sich früh zu informieren ist auf jeden Fall sinnvoll. Man kommt dann vielleicht so ein bisschen in die Krux. Ich weiß nicht, wie Katja, wie es dir dabei ging, dass wir beim inklusiven Wohnen ja immer von den Wünschen und Bedarfen der Menschen ausplanen. Jetzt hat natürlich eine 13-jährige Maja wahrscheinlich noch gar nicht den Wunsch, von zu Hause auszuziehen. Also muss man auch immer so ein bisschen gucken, dass man das jetzt nicht als Eltern für den betreffenden Mensch mit Behinderung entscheidet. Aber ich glaube, schon mal loszulegen, sich zu informieren, macht natürlich Sinn, weil wir haben bei Katja gehört, wie lange es gedauert hat. Und damit ist sie jetzt nicht alleine, sondern ich glaube, eine Forschung von uns hat mal ergeben, dass die meisten Projekte so zwischen 3 bis 5 Jahre liegen, von der Idee bis zum Einzug. Ja, genau. Und eben aber, ich glaube, dass dieses an den Wünschen arbeiten, also das so rausfinden, da gibt's persönliche Zukunftsplanung, das ist so ein Netzwerk, das ganz viele so Methoden herausgebracht hat und auch eben so Moderatoren ausgebildet hat, die einem helfen, gerade auch wenn man eine geistige Behinderung hat, eine sogenannte geistige Behinderung, und dann sich Gedanken zu machen, wie möchte ich eigentlich wohnen, wie möchte ich arbeiten, also gerade an so Punkten im Leben, wo sich was verändert, können so Methoden sehr hilfreich sein. Und ja, ich glaube, man kann auch manchmal niedrigschwellig anfangen. Also ich glaube, dass Leuten, die zum Beispiel vielleicht im Elternhaus schon mal irgendwie ambulante Assistenz in Anspruch nehmen, also dass man mal irgendwie eine Freizeitbegleitung hat oder ja irgendwie mal ein Wochenende weg ist oder eben der Mensch mit Behinderung auch im jungen Alter schon mal irgendwie was unternimmt mit Assistenten. Das kann einfach helfen, glaube ich, in diesen Modus zu kommen, dass, wie Katja so schön gesagt hat, man als Eltern irgendwann nicht mehr die einzige oder die besondere Person ist, die sich mit den Bedarfen des behinderten Angehörigen auskennt, sondern dass das Stück für Stück auch eben andere Leute übernehmen.
Ja, das ist, glaube ich, dann manchmal auch ein Thema für Eltern, dass, ich sag mal, wenn man das vielleicht noch nie gemacht hat, dass das Loslassen vielleicht nicht jedem so leicht fällt oder dass man immer denkt, ah, wird es aber meinem Kind dann auch so gut gehen, wie wenn ich mich drum kümmere? Können das andere überhaupt so gut? Werden die sich ja so gut einsetzen oder das mit so Herzblut machen? Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Katja, ob du da gar nicht so das Vertrauen hattest. Oder ich kann die Frage auch ein bisschen allgemeiner formulieren. Wir haben jetzt ja, ich sag mal, alles klingt ja super positiv. Ihr habt die Hilfe bekommen, ihr habt das gemacht. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind alle happy. Das klingt jetzt so rundum gut. Oder gibt es irgendwie auch noch Themen, wo du sagst, naja, das macht mir jetzt schon noch ein bisschen Sorgen oder da ist es nicht ganz so rund gelaufen?
Ja, das gibt es auch. Aber ich wollte jetzt nochmal sagen, so als Tipp oder Hinweis noch für die Eltern, was noch so ein bisschen zu dem passt, was auch Tobi gesagt hat. Also ich hatte ja einen Stammtisch gegründet, wo eben auch alle Interessierten an der Wohnform teilnehmen können. Da kann man auch Leute einladen. Und das war natürlich dann in der Corona-Zeit, wo es eben auch ganz praktisch war, diesen ganzen Online-Kram plötzlich zu starten. Und da konnte man eben auch mit, was weiß ich, mit Ludwigshafen, mit der inklusiven WG in Ludwigshafen kommunizieren, auf einmal ohne da extra hinzufahren. Also das war sehr vorteilhaft, da dieses ganze Wissen aufzusaugen. Und das Zweite, was wir gemacht haben, war eben auch eine Wohnvorbereitung. Und da mit den jungen Leuten erstens zu entscheiden, wer passt überhaupt zusammen, um zusammen zu wohnen. Und eben auch zu sehen, was gibt es denn für Vorstellungen vom Wohnen? Was könnten Regeln sein in so einer Wohnung? Was gibt es auch für Pflichten und was für Wünsche? Also das war auch ein sehr hilfreiches Instrument, die jungen Leute darauf vorzubereiten und aber auch zu erkunden, was sie eigentlich selbst wollen. Wir haben jetzt schon gehört, was alles toll läuft. Und ich finde, das Wichtigste ist, dass Maya glücklich ist. Und das habe ich ja auch schon gesagt, wie sehr sie sich schon abgenabelt hat und was ihr alles gut gefällt. Und das ist ja wirklich auch, da muss ich wirklich ein Hoch auf unser Team eigentlich singen, das wirklich toll und engagiert ist und mit viel Freude bei der Arbeit. Und das Team besteht ja eben aus den KoordinatorInnen. Ich nenne sie jetzt mal alle, die KoordinatorInnen, die Assistenzen und eben aber auch die MitbewohnerInnen, die wirklich auch toll mitmachen. Und für die das auch ja alles neu ist. Ne? Es ist ja für alle alles neu, muss man einfach mal sagen. Und es bedarf wirklich sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl, die Rollen auch zu finden. Also ich glaube, ich sagte am Anfang, man kann ja nicht einfach so in die WG reingehen. Also ich habe zwar einen WG-Schlüssel, aber ich melde mich immer an, wenn ich komme. Und irgendwann werde ich den auch abgeben. Aber im Moment muss ich da nochmal rein, um zu gucken, ob auch wirklich die Lampen funktionieren oder so. Aber das heißt, das sind Dinge, auf die man vielleicht noch gar nicht so vorbereitet ist, aber auf die man sich einstellen muss. Und dass alles so gut läuft, haben wir also all diesen ganzen Personen zu verdanken und eben auch unserem Gründerinnen-Team. Wir haben uns von Anfang an auf die Fahnen geschrieben, gesunde Ernährung und Bewegung soll für diese WG auf jeden Fall eine Leitlinie sein. Wohl wissend, dass bei Menschen mit einer geistigen Behinderung immer die Gefahr besteht, dass sie an Gewicht zulegen. Und da bin nicht nur ich diejenige, die persönliche Erfahrungen macht, sondern das ist auch belegt. Also ein Großteil von Menschen mit Behinderungen haben ein Mehrgewicht als der Rest der durchschnittlichen Bevölkerung. Und das zieht natürlich auch Folgeerkrankungen nach sich. Diabetes, Gelenkbeschwerden, Herzschwierigkeiten, Atemwegsschwierigkeiten und am Ende auch tatsächlich eine etwas höhere Sterblichkeit. Also das im Gepäck hatten wir geplant, dass die WG eben auch darauf achten soll und so weiter und so fort. Und das stellt sich doch im tatsächlichen Leben als gar nicht so einfach heraus, weil eben Ernährung auch ein schwieriges Thema ist. Essen ist ein schwieriges Thema. Das ist nicht so, wie als wenn man über Blumen redet oder über den zunehmenden Autoverkehr. Das ist jetzt also ein Thema, weil Maya zugenommen hat. Und ich erlebe aber auch, dass wir im Team darüber gut reden können, dass wir uns auf jeden Fall dazu eine Beratung dazu holen und dass wir jetzt damit umgehen müssen. Ich sage wir, weil ich da auch eben noch involviert bin, aber langfristig gesehen bin ich zuversichtlich, dass die das auch lösen werden. Also das ist ein Thema, was ich gar nicht verschweigen möchte, aber da bin ich auch zuversichtlich, dass das alles in Gang kommt.
Ich glaube, Essen ist für alle Menschen ein schwieriges
ganz
Thema.
Genau.
Also, Schokolade, da kann man so gut viele Diskussionen führen. Ich sage nur Stichwort vegetarisch, vegan oder so, ne? Da kann man mit viele Stunden drüber sprechen.
Aber ich muss wirklich sagen, also die WG, da wird so gesund gekocht. Es gibt immer was Grünes auf dem Teller. Also Maya ist irgendwie so eine heimliche Fast-Food-Bloggerin, glaube ich. Die schickt mir nämlich immer Foto vom Essenstisch. Wahrscheinlich, weil er so schön bunt ist.
Ja, das ist doch schön. Das klingt doch jetzt gut zu hören. Und was ich gedacht habe, was wir noch gar nicht gehört haben, wie viele Menschen leben überhaupt zusammen mit der Maya?
Ah, ja. Da kann ich mal auf den tollen Namen auch gleich zu sprechen kommen. Also es sind tatsächlich 4 MitbewohnerInnen mit Assistenz oder mit Behinderung und 4 ohne. Zusammen hat es den schönen Namen Super 8. Die Älteren unter den HörerInnen werden natürlich die Super 8-Filme noch kennen. Aber im Vordergrund steht natürlich das Super, weil es eine super WG sein soll. Und wir wollten eben auch gerne, dass es so ist wie, was weiß ich, Nivea als Synonym für Handcreme oder wie Tempo für Taschentücher. Die Super 8. Wir kommen in die Super 8. Und dass das inklusiv oder dass Behinderung gar nicht so im Namen sich widerspiegelt. Das ist auch nicht so, dass wir das ganz alleine entschieden haben. Wir haben als Eltern so ein bisschen gesucht, was können wir für einen Namen haben. Dann haben wir in einem partizipativen Prozess 3 Namen uns ausgedacht und dann eben den jungen Leuten vorgestellt und die haben sich den ausgesucht.
Na, das ist doch schön, wenn man sagt, ah, ich wohne in der Super 8. Ne?
Genau.
Das klingt auf jeden Fall sehr positiv. Und jetzt nur nochmal für mein Verständnis, weil der Tobias das ja so erzählt hatte, ist es bei euch so, dass die quasi zusammenwohnen, aber die Menschen mit Behinderung haben jeweils eigene Assistenzen? Oder gibt es da auch so, dass sozusagen die Menschen ohne Behinderung, dass die auch sowas wie einen Dienst übernehmen oder eben ja da was machen für die anderen MitbewohnerInnen?
Ja, es ist genauso, wie Tobi auch gerade gesagt hat. Die 4 ohne Behinderung, die haben alle einen Minijob. Und innerhalb dieses Minijobs haben sie einmal in der Woche einen Abenddienst, wo dafür gesorgt wird, dass das Essen eingekauft wird, zubereitet wird, auf den Tisch gestellt, gemeinsam gegessen wird. Und dann sind sie auch verantwortlich, dass die Küche besenrein hinterlassen wird. Und nein, also auch für sind alle im Bett, ist alles in Ordnung, fühlen sich alle wohl. Immer begleitet, aber auch von zusätzlichen Assistenzen. Und dann gibt es neben diesem einmal wöchentlichen Dienst, gibt es noch einmal monatlichen Dienst, wo sie eine kleine Aktivität am Wochenende organisieren und sagen, okay, wir gehen heute Fußball spielen. Wir haben das große Glück, dass eine von den Mitbewohnern ein Pferd in der Nähe stehen hat, 3 Beteiligung und Maya findet Reiten toll. Und was auch toll ist, sie kann auch ihren Freund Junet damit hinnehmen. Und also so wird immer irgendwas Aktives gemacht am Wochenende. Und das ist eine tolle Sache. Natürlich aber auch gleichzeitig dann immer wieder so ein bisschen so die Waage, was ist Job, was ist MitbewohnerInnen-Perspektive. Da muss man dann eben auch manchmal ein Rollenverständnis wahren oder entwickeln. Und da sind wir alle im Lernprozess.
Und nur nochmal für mein Verständnis, und ist es bei euch dann auch so, dass die Menschen ohne Behinderung dann keine Miete zahlen oder da finanziell quasi Vorteile haben?
Also bei uns ist es einfach so gelöst, sie bekommen das Geld für einen Minijob und zahlen ihre Miete, aber schlussendlich ist, wir haben noch gar nicht über das Quartier gesagt, wo sie wohnen. Die Miete ist günstig und man kommt mit einem Plus raus, einem kleinen Plus.
Okay, möchtest du denn noch was über das Quartier sagen?
Total gerne, weil wir das große Glück gehabt haben, hier ein Quartier zu finden, wo viel sozial geförderter Wohnungsbau dabei ist. Das sind insgesamt 200 neu entstandene Wohnungen mit insgesamt 500 Leuten und das ist ein toller Bauherr, der auch sehr auf unsere Wünsche eingegangen ist, was die Wohnung betrifft. Das ist eine große Cluster-WG, das heißt, alle BewohnerInnen haben ihre eigenen Badezimmer und zusätzlich auf unseren Wunsch wurde aber auch noch ein Assistenzbad eingebaut, was sehr hilfreich ist und auch ein Assistenzzimmer. Und das Wohnzimmer wurde auch ein kleines bisschen vergrößert. Und das ganze Quartier ist ja neu entstanden, mit viel Beteiligung auch der künftigen BewohnerInnen. Und ja, da sind wir auch als GründerInnen auch sehr aktiv dabei. Also Martin zum Beispiel hat sich bei der Vereinsgründung von dem dortigen Verein sehr engagiert. Sarah ist Arbeitskreis Inklusion dabei und ich engagiere mich für den Gemeinschaftsraum, der dort entsteht, einfach auch, um Aktivitäten dort anbieten zu können und eben Inklusion auch nicht nur in den eigenen 4 Wänden zu leben, sondern sozusagen auch nach außen zu tragen und zu sagen, hey, hier ist die WG, aber wir wollen nun nicht nur was von euch, sondern wir geben euch auch was und wir zeigen euch, wie schön das gemeinschaftliche Zusammenleben sein kann.
Ja, dadurch schafft ihr eigentlich noch mehr so Verzahnungspunkte oder auch Berührungspunkte, weil es ja doch so ist, dass, so wie vielleicht auch bei dir, Tobias, dass viele Menschen eben gar keine Berührungspunkte haben, ne? Weil das haben wir ja über diese Isolation und auch Einsamkeit gesprochen. Und das ist ja das, was ihr damit so ein bisschen aufbrecht. Wie ist es denn bei dir, Tobias? Hast du auch noch irgendwie einen Wunsch für Wohnsinn oder noch irgendwas, wo du sagst, oh, du hast gesagt, ihr habt schon ganz, ganz viele Themen und es ist schwierig, was ihr alles macht, überhaupt zu beschreiben. Aber gibt es noch irgendwie so eine große Sache, wo du sagst, das wollen wir noch anpacken?
Also nichts völlig Neues, aber ich glaube, was vielleicht ganz gut passt zu dem, was Katja gerade gesagt hat. Ich glaube, man merkt von allem, was Katja sagt, dass sie und ihre Mitstreiter Martin, Sarah und Co. alles so Power-Eltern sind, nenne ich es jetzt mal. Und die das alles irgendwie über die Jahre jetzt konzeptioniert, auch partizipativ ausgearbeitet und durchgeboxt bei Entern haben und so. Und natürlich ist es so, dass nicht alle Angehörigen können oder man es von allen Angehörigen verlangen kann. Wir beraten immer noch sehr viele private Projektgruppen, die sich auf den Weg machen, weil es vor Ort einfach kein passendes Angebot gibt. Aber wenn ich jetzt sozusagen wunschfrei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass wir bei Wohnsinn immer weniger private Projektgruppen beraten und immer mehr Träger der Behindertenhilfe, die jetzt vielleicht Wohnheime haben, klassisch ambulant betreutes Wohnen haben und sagen, okay, wir wollen uns hier umstellen, wir wollen inklusives Wohnen schaffen. Wie können wir das als Träger? Was kommt da auf uns zu? Wie können wir uns verändern? Wie können wir vielleicht aus einem Heim eine inklusive Hausgemeinschaft machen und so weiter und so fort. Und das Gleiche natürlich nochmal auf der Ebene der Wohnwirtschaft, dass ja da einfach auch zukommt. Und ich glaube, das ist einmal sozusagen der Wunsch an die Anbieter, aber es ist natürlich auch der Wunsch an die Politik, die richtigen Anreize und die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das ja dass da immer mehr Zug dahinter kommt im Bereich Inklusion. Aktuell hat man, wenn man so Zitate wie von Friedrich Merz hört, eher gegenteilige Befürchtungen. Das ja, ist ein großer Wunsch, dass ja irgendwie gerade Leute, die das jetzt hören, sich dafür engagieren und aber irgendwann auch nicht mehr engagieren müssen, sondern vielleicht auch darauf vertrauen können, dass einfach das System, was es gibt, genug unterschiedliche inklusive Alternativen bereithält, dass es nicht mehr so ein jahrelanger Kampf und Einsatz ist, um sowas umzusetzen.
Ja, also das ist ja leider so, dass wir, ich sag jetzt mal auch in anderen Ländern, so dieses gegen Diversität und Programme werden abgebaut. Und bevor man sich zu sehr runterziehen lässt, von was kann man, glaube ich, nur eben sagen, okay, und wir machen es jetzt erst recht anders. Ne? Und so wie du gesagt hast, vielleicht je mehr Leute davon hören, sagen, auf welcher Mensch, da hatte ich noch nie drüber nachgedacht, aber ist ja eigentlich eine gute Idee. Ne? Ist auch eine Win-Win-Situation oder vielleicht hat jemand passende Häuser, aber sagt, ja, wir wollten eh schon immer mal modernisieren oder ja, das passt nicht mehr in die Zeit. Also von daher kann man immer sagen, hoffentlich hören viele Menschen zu, verbreiten das auch und dass es dann wirklich irgendwann dazu kommt, so wie du gesagt hast, dass es nicht mehr so ein Kampf ist, sondern eher so eine Option aus vielen, wo man sagt, naja, das wäre ja auch was. Und damit wir jetzt irgendwie nicht so zu sehr ins Negative abgleiten oder denken, na, das wird doch eh nichts, vielleicht nochmal was Positives, so gegen Ende. Hast du was, weil du, Tobias, ja so ganz viele Menschen einfach auch schon betreut hast, viel mitbekommst, auch von den anderen Regionalstellen. Gibt es irgendwie noch so eine Anekdote oder irgendwas, was dir bis heute in Erinnerung geblieben ist, wenn du so an alles denkst, die Anfangszeit bis jetzt?
Also spontan ist mir der Satz im Kopf, keiner zieht ja so aus, wie er eingezogen ist. Ich glaube, wir haben heute eben jetzt schon viel über die Menschen mit Behinderung gesprochen, über die Angehörigen der Menschen mit Behinderung. Ich bin ja jetzt jemand ohne Behinderung, der so gewohnt hat. Und kann einfach sagen, dass ja man dadurch einfach wahnsinnig viel lernt, mitkriegt, einfach so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone und Blase gezogen wird. Wie gesagt, ich hatte jetzt in der Familie oder so kaum bis keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Und deswegen sehe ich so inklusive Wohnprojekte eigentlich immer so auch als Samen, den man in die Gesellschaft sät, um das Thema auf allen Ecken und Enden voranzubringen. Also das dann irgendwie, erinnere mich noch bei mir, ich habe dann natürlich irgendwie auch alte Schulfreunde in der WG-Party oder so zu Besuch gehabt, die Maschinenbau studiert haben oder so, die jetzt nicht im sozialen Bereich unterwegs waren, die dann so damit in Berührung kommen oder angehende Lehrer und LehrerInnen, die dann irgendwie sagen, ah krass, ja, jetzt kann ich mir das irgendwie schon viel mehr vorstellen, dass da mal irgendwie in der Grundschule einfach ein Kind mit Behinderung mitsitzt und gar nicht unbedingt in der Förderschule. Und das ist, glaube ich, das, ja, wo ich das Gefühl habe, inklusives Wohnen ist einfach ein Riesenhebel, weil es auch Wohnen ist, was da möchte jeder gerne angenehm und bequem haben. Das ist irgendwie vielleicht nochmal leichter, glaube ich, zum Beispiel als dieses ganze System der Werkstätten und der inklusiven Arbeit zu verändern, weil das dort natürlich durchdrängt ist von so dem Leistungsgedanken und jeder muss irgendwie mithalten können. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Glück, dass beim Wohnen, da geht es nicht um Leistung, da geht es irgendwie, dass man eine schöne Zeit zusammen hat und so einfach miteinander in Kontakt kommt. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach sehr gut.
Ja, finde ich schön, dass du es so beschrieben hast, dass wir einfach, wenn wir mehr Berührungspunkte schaffen, dann kann sich schon, glaube ich, ganz viel verändern, weil jetzt haben wir noch viel zu wenig Berührungspunkte und schon allein, wenn man Menschen begegnet, wenn man Menschen trifft, dann macht das ja ganz viel, ne? Und ich denke auch immer gerade, je mehr KI kommt, desto mehr sind persönliche Begegnungen wieder wichtiger. Aber das wäre jetzt ein ganz anderes Thema. Katja, wie ist denn das bei dir? Hast du auch noch irgendwas, was du vielleicht anderen Eltern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, unbedingt. Tatsächlich ist es ja so, jede Gruppe muss tatsächlich ihren eigenen Weg finden, weil jedes Bundesland ist anders, jede Struktur ist anders, klein, groß, bla bla bla. Aber es gibt doch so ein paar Sachen, die ich wichtig finden würde. Also wirklich, ich würde wirklich empfehlen, Mitglied bei Wohnsinn zu werden.
Danke für die Werbung.
Entschuldige, aber es ist wirklich wahr, man trifft einfach so auf so viel Gleichgesinnte und besonders die Wohnsinn-Tage, die jetzt einmal im Jahr stattfanden, wo man sich als Mitglied auch getroffen hat. Die haben einem wirklich viel Spirit und Enthusiasmus und so weiter gegeben. Also wirklich auch eine Vision davon, wie es sein kann. Und eben eine Vision entwickeln in der Gruppe. Aber ganz praktisch auch einen Verein gründen. Also man kann ja nicht als, wir wollen das die Welt besser machen mit inklusiven WGs-Gruppe auftreten, sondern man muss einfach einen Verein gründen. Dann kannst du nämlich auch Geld bei der Aktion Mensch oder woanders beantragen. Dann Geld zurücklegen. Man braucht immer Geld für Juristen, für Coaching, für Mietausfall, für was auch immer. Und das muss ja nicht sein, dass man sagt, man zahlt 5.000 Euro an, sondern man fängt einfach an, Beträge einzuzahlen von Beginn an. Dann sich tatsächlich auch von Anfang an mal klar zu machen, wie viel Unterstützung braucht mein Kind eigentlich. Also ich war doch überrascht, wie viel so an Stunden zusammenkommen, die jemand anders mein Kind betreut, was ich so sozusagen nebenbei gemacht habe. Das ist schon überraschend, fand ich. Naja, und dann sich klar machen, dass man wirklich auch einen sehr, sehr langen Atem braucht für die ganze Geschichte und auch wirklich durch Durststrecken und Niederlagen geht. Aber wenn man es dann erstmal geschafft hat, ist es einfach ein Riesending. Also wirklich, man kann sich auf die Schulter klopfen. Und ich will nicht sagen, dass der Weg hier zu Ende ist. Also wir werden die WG noch eine ganze Weile begleiten, aber natürlich mit dem Ziel, dass wir sie dann irgendwann losfassen.
Ja, und du hast ja auch schon gesagt, dass ihr trotzdem versucht, noch zusätzliche Angebote und einfach das so ein bisschen weiterzudenken. Und ich glaube, wir haben jetzt echt so einen ganz guten Überblick bekommen, aber auch vor allem, was du jetzt am Schluss gesagt hast, einfach so, es ist ein langer Weg und es ist bestimmt nicht einfach und es sind vor allem ganz viele Themen. Und je mehr man dann von Erfahrungen anderer profitieren kann und einfach sieht, Mensch, die haben es doch auch hingekriegt, das hilft dann, glaube ich, vielleicht auch so diesen langen Weg wirklich zu gehen und nicht irgendwo aufzugeben und zu sagen, ach, jetzt kommt das schon wieder, sondern das einfach bis zum Ende zu machen. Und das finde ich gut, dass wir jetzt auch wissen, an wen kann man sich wenden, was sind Anlaufstellen, wenn ich gar nicht weiß, wo ich überhaupt anfangen soll. Und wir sind jetzt beim Podcast schon wieder am Ende und wir haben zum Schluss immer drei Abschlussfragen. Machen wir es am besten so, dass ich frage dann immer zuerst Katja, dann Tobias und dann irgendwie so, dass ihr beide nacheinander antwortet. Und unsere erste Frage ist ja immer, was bringt dich total auf die Palme? Katja, dann starte du doch mal.
Also mich bringt auf die Palme, wenn Behörden einfach zu idiotisch sind oder einfach zu lahm sind. Entweder aus Personalmangel oder weil sie Dienst nach Vorschrift machen. Das treibt mich zur Weißglut.
Okay, und wie ist das bei dir, Tobias?
Ja, ich merke, an mir nagt so auf jeden Fall, dass gerade so dieser ganze Wahrheitsbegriff irgendwie so ins Wanken gerät, dass Leute irgendwie im besten Fall unwissentlich, oft auch sehr bewusst einfach falsche Sachen sagen. Und ja, das finde ich irgendwie sehr bedenklich, weil das natürlich einfach so die Grundlage wegnimmt von dem, wie man sich irgendwie begegnet und dass man über das Gleiche spricht. Das, ja, das bringe ich auf die Palme.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wie ist das bei euch beiden, wenn es im Alltag so richtig stressig wird? Wie könnt ihr dann gut wieder entspannen? Katja, magst du nochmal starten?
Na, ich habe ja jetzt, was die Kinder betrifft, nicht mehr so das Thema, dass da irgendwie viel gleichzeitig an mir zerren. Aber trotzdem gibt es natürlich stressige Situationen. Und mir hilft es am meisten, wenn ich quasi im Stechschritt spazieren gehe.
Okay, im Stechschritt. Gut, das habe ich leider nicht gehört. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da auch Energie so raus oder auch Wut rauslassen
kann. Wird in den Boden gestampft.
Genau. Wie ist es bei dir, Tobias?
Ich glaube, ich wäre da auf der bequemeren Alternative. Ich sitze gern am Feierabend zum Beispiel mit meiner Freundin und unseren beiden Katzen auf dem Sofa. Oder heute Abend treffe ich mich mit Kumpels zum Schafkopfen, so ganz bayerisch. Ja, das bringt mich runter.
Und die letzte Frage ist dann ja immer, was ist dein Herzenswunsch? Katja, was wäre deiner?
Ich weiß nicht. Der Herzenswunsch wäre tatsächlich das, was auch Tobi schon so ein bisschen gesagt hat. Also, dass man mehr Leute mitnehmen kann, die sich das nicht ermöglichen können mit dem inklusiven Wohnen und überhaupt mit der Inklusion. Also es bricht mir das Herz, dass wir tatsächlich einen jungen Menschen, der eigentlich dabei war, nicht mitnehmen konnten. War nicht möglich. Und ich habe noch tatsächlich einen zweiten Wunsch. Also ich auch nochmal dasselbe. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen ohne Behinderung verstehen, was für eine tolle Win-Win-Situation das ist, in einer inklusiven WG zu wohnen mit. Es ist nicht nur so, dass man ja immer ein warmes Heim hat und gekochtes Essen. Es ist immer was los. Es ist keine Zweck-WG. Und man verdient Geld von zu Hause aus.
Okay, und Tobias, was ist dein Wunsch?
Ach, ich glaube, so ganz praktisch, ich fände es total schön, wenn alle, die zuhören und die, denen das irgendwie Lust gemacht hat, sich einfach bei uns melden. So, wir haben zum Beispiel einmal im Monat die Infoveranstaltung für Einsteiger. Da kann man einfach ja 2,5 Stunden mit uns per Zoom ins Gespräch kommen, sich so ein bisschen über die Grundlagen informieren und ja einfach mal einen Einstieg finden. Und hier so ein Podcast ist ja immer so one way. Die meisten wahrscheinlich sind jetzt gerade irgendwie beim Kochen oder Staubsaugen oder was auch immer. Und ja, ich würde mich freuen, ins Gespräch zu kommen und freue mich über jeden, der auch, vielleicht können wir das noch sagen, weil Katja das schon gesagt hat, dieses Wohnsinnwochenende ist dieses Jahr von 10. bis 12. Oktober in Bremen. Dafür natürlich herzliche Einladung, sich anzumelden und vorbeizukommen.
Alles klar, dann sage ich vielen Dank, dass ihr beide da wart und uns hier diese Einblicke gegeben habt, dass wir auch Maya kurz gehört haben, wie sie das jetzt findet in der neuen WG. Und ich hoffe, dass wir einfach so ein bisschen Lust gemacht haben, sich da weiter zu informieren und zu gucken, was gibt's alles schon und wie könnte das vielleicht auch für mein Kind funktionieren. Also vielen Dank an euch beide nochmal.
Vielen Dank auch an dich, Christine, dass du uns eingeladen hast und an dich, Tobi, dass du mich sozusagen mitgenommen hast.
Ja, sehr gerne. Danke auch, dass du dabei warst.
Dann wünsche ich euch beiden jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Vielleicht hat dich diese Folge genauso berührt wie mich. Wie wir von Katja gehört haben, ist der Auszug kein leichter Schritt, aber ein sehr großer in Richtung Selbstständigkeit. Wenn du noch ganz am Anfang stehst und überlegst, wie dein Kind einmal wohnen könnte, dann schau dir doch die Angebote von Wohnsinn an. Wir verlinken alles über die Website bis hin zu den Social-Media-Kanälen in unseren Shownotes. Und wenn du mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen der WG Super 8 werfen möchtest, dann schau auch in die Shownotes, denn dort ist deren Instagram-Kanal verlinkt. Diese Folge hat mal wieder gezeigt, dass gemeinsam vieles leichter geht. Genauso ist das auch in unseren Elterngruppen. Irgendwer hat bestimmt schon die Erfahrung gemacht, die dir noch bevorstehen. Wenn du nicht allein sein möchtest, dann vernetz dich doch und schau auf unserer Website, was für Elterngruppen es in deiner Nähe gibt, unter www.meinherzlacht.de. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, deine Christine.